Ich bin im Gespräch mit Suse und Suse vom Kinoclub und heute gibt es einen kleinen Rückblick oder vielleicht auch einen großen auf das Kinojahr 2014. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
So, jetzt hast du eigentlich das schon vorweggenommen. Wir treffen uns heute nämlich nicht wie sonst gewohnt, um euch zu sagen, was für Filme die nächste Woche kommen, sondern wir wollen euch erzählen, was für uns eigentlich in diesem Jahr so die Highlights waren, also die Filme, die uns irgendwie noch bleibend in Erinnerung sind und euch vielleicht sowas mit auf den Weg geben, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dass ihr die in irgendeinem ausgewählten Kino nochmal anschauen könnt.
Ich fange einfach mal an. Ich habe überlegt, okay, wie gehe ich das an? Und ich bin dann einfach die Programmhefte des Kinoclubs durchgegangen und habe das jetzt so monatsmäßig mir hier aufgeschrieben. Und ihr müsst mich einfach unterbrechen, wenn es zu viel wird oder einfach, wenn ihr dann Filme habt, die dazukommen. Und der Januar fing für mich an mit Venus im Pelz von Roman Polanski. Den hatte ich auf der Berlinale schon gesehen, der lief bei uns im Januar. Und das war für mich ein ganz spannender Film, der leider sehr unterging, glaube ich. Ein Kammerspiel, zwei Personen, großartige Schauspieler und ja, ganz, ganz tolle Geschichte. Will ich gar nicht drüber erzählen. Der nächste Film war Tore tanzt. Das war ein Schocker für mich. Also ganz heftig. Deutsches Kino, wie ich es eigentlich fast noch nicht gesehen habe. Die Katrin Gebbe hat einen Film gedreht. Das ist ihr Debüt. Damit war sie in Cannes. Und es geht um Religion und Gewalt und ist wirklich ungewöhnlich und ein ganz wichtiges, schwieriges Thema und auch so ein Film. Und ja, der Februar?
Nee, bleiben wir im Januar. Okay. Weil im Januar kam ja noch Nymphomaniac, der erste. Und ich meine, das darf man nicht vergessen, weil ich finde, das ist für mich eigentlich so, also einmal gehört damit zu der Kategorie Gewaltfilme, die wir sehr favorisieren. Und dann ist es für mich eigentlich der beste Film Anfang des Jahres, so kann man es sagen. Ja.
Bei mir steht er im April, weil da war der zweite Teil, glaube ich. Deswegen, das kommt auf alle Fälle noch. Wird nicht vergessen. Okay, dann machen wir mit dem Februar. Da kam Youth, den habe ich auch auf der Berlinale gesehen. Suse hat den dann hier im Kino im Februar gesehen. Und ja, auf der Berlinale war das so toll, weil nach dem Film gibt es immer die Möglichkeit zu diskutieren und es blieben ganz viele, um zu diskutieren und wir diskutierten, also der Regisseur war da und andere Leute. Und dann hieß es, der nächste Film kommt, ihr müsst jetzt raus und dann sind wir ins Foyer und dort wurde weiter diskutiert und weiter geredet und gefragt und es war einfach eine unglaubliche Stimmung. Der Regisseur ganz jung, wahnsinnig sympathisch, die Hauptdarsteller unglaublich toll.
Warte, ich spreche mal ganz kurz dazwischen, ja, weil bevor Susi hier von dem Berlinale-Feeling erzählt und was sollten wir vielleicht sagen, also der Film ist wirklich eins der Highlights für mich zumindest auch gewesen, ist ein israelischer Film von 2013 und zwar heißt dieser junge Regisseur, den Suse da kennenlernen durfte, Tom Shobal und der hat es natürlich vielleicht auch bei uns schon ganz schön einfach oder einfacher als andere, weil der so, wie ich das immer sage, weil man da so mit einem ethnologischen Blick drauf schaut. Also das finde ich und das Tolle an diesem Film ist eben, dass der schaut irgendwie nach innen auf diese sozialen Probleme, die es gibt in Israel, und zwar auf eine normale Mittelstandsfamilie. Und zwar, die haben finanzielle Schwierigkeiten und da leben zwei junge Männer, Brüder, von denen kann Suse dann vielleicht noch was erzählen, wenn du magst. Und diese Brüder, die haben eine sehr enge Beziehung, wie das der Regisseur wohl auch zu seinem Bruder haben muss. Und der Ältere ist gerade beim Militär und auf dem Heimurlaub planen die beiden einfach eine Entführung, weil es steht woanders die Wohnung irgendwie.
Genau, ihre Eltern haben irgendwie Schwierigkeiten von dem Geld, was sie verdienen, zu leben. Und das ist auch eine Situation, die es in Israel zu der Zeit wirklich auch akut gab.
Ja, da gab es die Demonstration.
Die Mittelschicht einfach sozusagen nicht mehr von den Mitteln leben kann. Und das ist sozusagen auch das Thema oder das der Ausgang.
Und das Thema ist eben auch das Militär. Das heißt, bevor sie 18 werden oder mit 18, gehen alle israelischen jungen Menschen, also Frauen und Männer, zum Militär. Und was ist, wenn man so eine Waffe halt in die Hand bekommt, wenn du es mit nach Hause nimmst? Und dort ist es eben so, dass das ist irgendwie so spannend dargestellt, wie die eben dieses Mädchen stehlen. Also entführen, stehen ist jetzt am besten. Das ist auch so tragisch und man sitzt da in dem Stuhl und man ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie so unter Strom, weil man irgendwie denkt, oh, was machen jetzt diese beiden Jungs, die mir eigentlich so sympathisch sind, verlieren die jetzt vollständig die Kontrolle oder trudeln die sich immer mehr in diese Gewaltspirale ein? Und es ist irgendwie so, es ist so unglaublich, weil auch kein Humor, da fehlt ja auch nicht der Humor. Das ist einfach Gefühlskino, ganz großes Gefühlskino.
Ja, und der Regisseur, der Tom Chauvel, fand die Brüder, also das sind keine Schauspieler, er hat eben einfach irgendwie gecastet und hat diese Brüder gefunden.
Die beim Pionier sind.
Genau, und die das unglaublich glaubwürdig spielen konnten. Also das waren die auch auf eine gewisse Art und Weise. Und das Tolle ist, dass man eben ein bisschen was über Israel erfährt, ohne dass dieser Konflikt, den man ja permanent im Radio, im Fernsehen irgendwie, dass das so vordergründig war. Und natürlich schwingt das aber im ganzen Leben dieser Menschen mit, die Problematik. Und das war wirklich besonders, also ganz, ganz besonders, ja. Ein zweiter Film im Februar oder weitere Filme war All is Lost. Den will ich kurz erwähnen. Robert Redford spielt dort allein 90 Minuten auf einem Segelboot und das geht. Also ich hätte das nicht gedacht, dass das geht, aber das geht. Noch ein Film, 12 Years a Slave von Steve McQueen. Der hatte mit Shame und Hunger zwei ganz große Filme. Das ist auch ein ganz starker Film mit einer exzellenten Bildgestaltung und ist auch ein ganz wichtiger Film vom Thema her. Und der Februar ist der Monat der verpassten Filme. Bei mir habe ich festgestellt, ich habe verpasst Das merkwürdige Kätzchen.
Blau ist eine warme Farbe.
Blau ist eine warme Farbe und Lester Louds Dreckskerle. Also die drei stehen noch auf so einer Liste. Werden vielleicht dort auch ewig stehen bleiben. Mal sehen. Okay, März. März ist, glaube ich, ganz kurz. Da habe ich Grand Budapest Hotel gesehen von Wes Anderson. Den haben wir ja hier auch schon, glaube ich, mal ein bisschen ausführlich besprochen. Verrückt, opulent, ein Haufen Stars, tolle Kulisse, Görlitz, ganz viel Pink, ganz viel Rot, ein Farbenrausch. Ja, Wes Anderson.
Genau, das Universum des Wes Anderson.
Ja. Noch ein Dokumentarfilm, den ich da gesehen habe, und zwar Midsommernachtstango von Vivian Blumenschein oder so ähnlich, Blumenschneider, ich weiß nicht mehr genau. Und das ist eine ganz schöne, leichte Geschichte über den Tango, ob der nun aus Finnland kommt oder aus Argentinien. Und in diese Frage oder zu dieser Frage hat sich Aki Kaurismäki mit diesem Film auch geäußert. Und das war sehr, sehr schön. Der kam auch noch mal im Open Air. Und ja, ist mir im Kopf geblieben. Im April kam Das finstere Tal von Andreas Prohaska. Das ist ein deutsch-österreichischer Western, also Genre-Kino, ganz wunderbar. Ja, düster, stark, ja, einfach toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt das, was du schon gesagt hast, Lars von Trier mit Nymphomaniac, Teil 2, Teil 1 schon im Januar, und das ist für mich auch, hier gibt es eine Liste Regisseur des Jahres, das ist für mich Lars von Trier. Jetzt werden die Leute sagen...
Naja, nur weil du ihn jetzt für dich nochmal neu entdeckt hast.
Genau, also den gibt es ja schon ewig und der ist schon durch alle, weiß ich nicht, überall war der schon auf allen Festivals und in allen Pressen. Und ich habe den jetzt irgendwie nochmal neu entdeckt mit dem Film, in den ich eigentlich gar nicht unbedingt rein wollte, weil der auch auf der Berlinale so unter dem Thema Sexfilm besprochen wurde. Und ich weiß, dass seine Filme, die sind ja immer sehr sexuell, oder da geht es um so Themen, um sehr schwierige Themen.
Sex ist schwierig?
Das ist nein, die Figuren sind immer ein bisschen irre und anders und... Also er fing ja 95 mit Dogma an, mit dem Manifest, und in Cannes 2011 gab es ein Eklat, weil er da irgendwas mit Hitler und Nazi geäußert hat. Er hat sich daraufhin irgendwie 3 Jahre Schweigen verordnet, also gegenüber der Presse. Ansonsten denke ich, wird er schon was gesagt haben. Und 2014, Ende des Jahres, hat er erstmals wieder ein großes Interview gegeben. Und ich habe ihn eben über diesen Nymphomaniac entdeckt, weil der Film wirklich ganz, ganz toll ist. Beide Teile, ganz stark, ganz witzige Ideen. Und dann habe ich aber auch einen Film von ihm gesehen, der älter ist, das ist The Five Obstructions, kann man übersetzen mit die 5 Hindernisse oder die 5 Bedingungen. Und dort stellt er einem befreundeten Regisseur die Aufgabe, einen Kurzfilm,
Der perfekte Mensch,
den der gemacht hat, nochmal neu zu filmen, aber mit unter verschärften Bedingungen. Und die diktiert er ihm. Und es gibt sozusagen dann 5 neue Filme zu dem perfekten Menschen. Und wie das Lars von Trier macht, die Art, wie er darüber redet, also das finde ich ganz, ganz großartig. Der ist mir unglaublich sympathisch geworden. Ja, das hätte ich
auch
nie
das,
gedacht.
Was es mit dem anderen Regisseur macht.
Also ja, der ganze Film, also das ist wie ein Lehrfilm eigentlich auch. Ich habe was Kurzes, was ich gelesen habe, was er gesagt hat. Meine Familie hatte sehr genaue Vorstellungen von Gut und Böse, von Kitsch und guter Kunst. Mit meiner Arbeit stelle ich all das in Frage. Ich provoziere nicht nur die anderen, ich erkläre mir meine Erziehung, meinen Werten, auch ständig selbst den Krieg. Und ich attackiere die Gutmenschenphilosophie, die in meiner Familie herrschte. Und genau das ist es. Also deswegen ist er für mich die Entdeckung des Jahres als Regisseur. Okay, dann mache ich weiter. Im Mai gab es 2 Extreme, das war Love Sticks.
Oh ja, dann doch.
Warte, ich sag nur mal kurz. Und von Jakob Lars. Und Snowpiercer von Bong Joon-ho. Und Snowpiercer war so ein Hightech-Fantasie. Spielte in einem Zug, der um die Welt rast. Ich bin überhaupt kein Science-Fiction-Fan, aber irgendwie hat der mich fasziniert wegen der Ausstattung. Jedes Zugabteil war anders ausgestattet. Großartig. Und auf der anderen Seite eben dieser deutsche Film Love Sticks, der ganz klein war, so handkameramäßig, völlig wahrscheinlich so irgendwo einfach gefilmt mit dem, was rumstand, so ein bisschen, aber trotzdem war der fast stärker oder
also
war stärker.
Auf jeden Fall, du stellst dich jetzt gegenüber und ich finde ja, der erste ist für mich kein guter Film. Der zweite, Love Sticks, dagegen ist wohl irgendwie der wildeste und normalste Liebesfilm des Jahres. Und zwar, weil das so jung ist, also der Film wirkt auch so jung und so rau und wild und trotzdem witzig. Und das normal, weil das eben in unserer normalen Arbeitswelt spielt. Also das ist wirklich ein kleines, ja, wie kann man sagen, eine kleine Perle.
Highlight, oder so ein Highlight, ja. Gut, okay, dann mache ich weiter. Jetzt sehe ich, der Mai geht doch noch weiter. Allerdings auf einem anderen Zettel. Zwei Filme, die total gut irgendwie auch zusammenpassen. Und zwar ist das Ida von Pavel Pawlikowski. Der hat wahnsinnig viele Preise eingeheimst. Gerade jetzt, vor kurzem war er im Radio oft Thema. Er bekam den Europäischen Filmpreis, hat 5 Auszeichnungen dort bekommen, unter anderem als bester Film. Der lief bei uns im Kino. Ich glaube, da waren ganz wenige drin. Suse war drin, ich war drin. Warst du drin? Schade. Und in Frankreich wurde der total gefeiert. Wieder wahrscheinlich ein paar Millionen Zuschauer, ich weiß es nicht. Und das ist sehr, sehr schade, dass der so unterging.
Vielleicht noch was da kurz dazu sagen. Also sie ist noch nicht Nonne, ne?
Soll oder will Nonne werden.
Genau.
Das Gelübde ablegen.
Ja, und bevor sie das tut, reist sie aber nochmal in ihre Vergangenheit. Das heißt, sie trifft eine Tante, die Tante, und die eröffnet ihr eigentlich erst, dass sie eine Jüdin ist. Und dieses Thema spielt eigentlich die ganze Zeit, die beiden reisen dann durchs Land. Und der Film ist in Schwarz-Weiß, dazu ist noch nicht gesagt. Und es ist eigentlich sehr schön, fotografische Aufnahmen. Und auf dieser Reise beschäftigen die sich eigentlich mit ihrer Herkunft und mit dem, was eigentlich der Glaube auch für sie ist.
Ja. Also gerade, also ganz, ganz schöner Film.
Ja, ruhig und ja, tolles.
Ja, ganz ruhig. Auch ein ganz starker Film, Die Frau des Polizisten, ein deutscher Film.
Der Film, der mir als erstes einfiel, als wir darüber sprachen, ob wir das machen, ist wirklich Die Frau des Polizisten.
Ja, der lief unter anderem auch im Wettbewerb von Venedig und erhielt auch den Spezialpreis der Jury. Wahrscheinlich auch, weil er ein Experiment ist. Also er ist sehr, sehr lang, mit 172 Minuten, fast 3 Stunden. Und der ganze Film wird in 59 Miniaturen eingeteilt. Also das sind Sequenzen, die sind unterschiedlich lang. Das ist mal nur ein Blatt, was runterfällt. Dann sind es kleine Geschichten, die eine Familie beschreiben. Und
eigentlich immer die latente Gewalt in dieser Familie.
Ja, und jedes Kapitel wird mit Kapitel 1 Anfang und mit Kapitel 1 Ende gerahmt. Dazwischen gibt es immer eine Schwarzblende. Und ich weiß noch, wie ich im Kino saß und dachte, oh Gott, 170 Minuten, stehst du das durch? Wirst du einschlafen? Wirst du dich langweilen? Und ich war wie angenagelt von diesen Bildern, von diesen kleinen Geschichten in dieser großen Geschichte und habe ich wusste nicht am Anfang, wie viele Miniaturen es sind, dass es 59 sind. Und als es dann die siebte, dachte ich, mein Gott, hoffentlich ist nicht gleich Schluss, hoffentlich sind es nicht nur 10. Also ich wollte eigentlich immer mehr sehen. Also ich kann mich an diesen Zustand beim Gucken extrem erinnern.
Du Voyeur. Ja. Das stelle ich jetzt mal hier fest. Jetzt kommt der Juni.
Okay, der Juni, im Namen des, das ist ein polnischer Film von Małgorzata Szymowska oder irgend so ähnlich. Sorry für das Aussprechen dieser Namen. Auch ein polnischer Film, vielleicht eben auch zu Ida im Bezug zu sehen. Da geht es um einen schwulen katholischen Priester, der ein Heim für Jungen führt in der Provinz irgendwo. Und der Film, den habe ich auch auf der Berlinale gesehen, blieb mir vor allem im Kopf, weil er einfach unglaublich schöne, starke Szenen hatte. Also der Inhalt ist natürlich wichtig. Polen, Schwulsein, katholische Kirche, das alles ist da drin. Aber er hatte auch wahnsinnige Bilder. Also die rennen in einer Szene durch ein Maisfeld und die Szene ist irgendwie gefühlte 10 Minuten lang. Und es ist einfach auch mutig, solche Szenen zu drehen und machen dabei Affengeräusche. Also das hört sich jetzt ziemlich bekloppt an. Aber das war großartig und davon gibt es mehrere. Ja, der Priester nimmt irgendwann das Bild vom Papst ab und tanzt mit dem zu absolut harter Musik. Das ist so
betrunken,
stockbesoffen. Und das sind einfach starke Szenen. Ja, und das war ein ganz starker Film. Dann geht es weiter mit Zeit der Kannibalen. Auch auf der Berlinale gesehen, von Johannes Narber.
Auch ein deutscher Film.
Auch ein deutscher Film, ganz wichtig. Der hat mich total überrascht, weil ich mir vorher nicht hätte denken können, dass sich jemand in Deutschland traut, so einen Film zu machen.
So böse zu sein.
So böse zu sein, so witzig. Es ist ein Kammerspiel über den Kapitalismus. Und ja, vor den Fenstern ist die Fremde, also es spielt irgendwo in Afrika in verschiedenen Städten und Asien. Und vor dem Fenster sieht man die Kubaturen der Häuser, die eindeutig Pappkisten sind. Also wer traut sich sowas? Also es ist so eine Frechheit, uns das vorzusetzen und es ist so gut.
Und die Dialoge sind einfach so genial, dass man den wirklich mehrfach sehen kann. Also wir haben das ja schon gemacht, ne?
Ja, also und wir haben auch immer wieder zitiert. Also ich zitiere auch mal kurz. Wenn es ernst wäre, hätten sie uns schon längst rausgeholt. Darauf antwortet Bianca, wer, die deutsche Botschaft? Nein, das Goethe-Institut, Bianca. Und das kommt jetzt vielleicht nur halb, also gar nicht gut rüber, aber das ist wirklich großartiger Humor, böser Humor. So, dann habe ich noch einen Film, also im Juni war ich wahrscheinlich sehr viel im Kino, Die zwei Gesichter des Januar von Hossein Amini. Der spielt im Griechenland der frühen 60er Jahre und ist mir im Kopf geblieben, weil er Licht durchflutet, Sonnen durchflutet, schöne Menschen, schöne Kleidung, schöne Bilder, aber ganz böse, böse Krimi-Geschichte, so im Stil von Patricia Highsmith und hat mich an den talentierten Mr. Ripley erinnert und ja, war sehr, sehr schön. Dann habe ich noch einen Film, Enemy von Denis Villeneuve, ich muss immer die Namen sagen, da spielt Jack Gyllenhaal ein in einer Doppelrolle sich und dann nochmal sich, der ist hier drin, weil der in der Liste, weil der mich einfach total verwirrt zurückgelassen hat und ich aber ganz lange drüber nachdenken musste. Also das ist sicher ein kleiner Film, aber ja, da müsste ich eigentlich jetzt gleich auch nochmal nachdenken. Ja, gut.
Den habe ich nicht gesehen.
Aha, siehst du? Können wir gar nicht
zusammen.
Können
wir nicht zusammen. Nein, wir können nicht, nein.
Okay, jetzt Juli. Da steht bei mir viel Lärm um nichts. Also das ist jetzt nicht die Aussage, sondern das ist der Titel von dem Film von Josh Whedon. Basiert auf dem Shakespeare-Stück. Und das Besondere hier ist, dass er in der heutigen Zeit spielt. Also die Leute haben heutige Klamotten an. Es spielt in einer Villa, in einer Wohnung. Aber sie sprechen die alten Texte. Und da habe ich auch gedacht, das funktioniert nicht. Also die gucken auch jetzt nicht auf einen Brief, sondern die gucken auf das iPhone und aufs Smartphone und wischen die Mail herbei. Es war schwarz-weiß. Und das ging total auf. Und das war wirklich besonders ein ganz kleines Budget. Wie gesagt, er wurde mit Freunden eigentlich gedreht, in dem Haus von einem, vom Regisseur oder von irgendjemandem. Und er wirkt trotzdem so stark und so überzeugend. Und das finde ich toll, weil so will ich auch Historisches oder will ich alte Sachen auf der Bühne sehen, also im Theater. Ich will die heutig sehen und sie funktionieren. Und das war wirklich da ganz,
wir
ganz toll.
Da kommen wir vielleicht zur Wahl, aber der lief erst später, oder?
Den habe ich gar nicht in meiner Liste, deswegen...
Also ich finde, wir sollten den dann vielleicht jetzt einfach ansprechen, wenn du nicht weißt, wann der überhaupt liegt.
Ja.
Weil für Baal trifft das ja eigentlich genauso zu, wie eben jetzt für Viel Lärm um nichts. Und das ist ja die Schlöndorff-Verfilmung von Brechts erstem Theaterstück, was er geschrieben hat 1918. Und warum ist der Film dabei? Da könnte Susan bestimmt auch noch ganz viel sagen. Also einmal finde ich, wegen dieser Wucht und der Poesie des Films und natürlich auch, weil Fassbinder, das ist seine erste Filmrolle überhaupt, und überhaupt auch die Rolle seines eigenen Lebens, der spielt eben die Rolle des Baals. Und außerdem mag ich es, einen Film so zu sehen, dass man das Alter ansieht und eben diese Verquickung von Film und Theater, das, was du eben auch schon angesprochen hast, und einfach diese Experimentierfreudigkeit, die sich da voll und ganz auszahlt. Und gleichzeitig finde ich, ist Baal so ein Beispiel für Filmgeschichte, denn die Geschichte von diesem Film ist ja die, der ist 1969 gedreht, 1970 wurde er von Helene Weigel verboten, das ist die Frau von Brecht gewesen, die hat ihn verboten, weil sie einfach Baal als unpassend empfunden hat. Denn das
also
ist ein
auch Fassbinder.
Fassbinder auch, ja, weil er sich mit Lederjacke und mit Zigarette auch noch, also so wie eine brechtsche Verkörperung, das war ihr natürlich auch nicht recht. Aber das ist natürlich auch ein Jugendstück von Brecht und anarchistisch und passt so gar nicht in diese DDR, in der natürlich der Helene Weigel dann noch lebt. Und Baal ist so ein Intellektueller, der eben nicht arbeitet, sondern schmarotzt und hedonistisch ist und Holzfäller beschimpft und so weiter. Und das ist er. Und das, was ich auch noch schön finde, man sieht dann diese Schauspieler, die man irgendwie kennt aus vielen Filmen, wie die aber aussahen in den jungen Jahren. Ja, also Hanna Schigula und Irm Herrmann und dann Margarete von Trotter. Ja, also und. Ein Beispiel für Filmgeschichte.
Okay, ich mach weiter. Ich habe noch einen ganz kleinen Film, der heißt auch Still. Also klein und still sozusagen. Fand ich aber sehr schön. Das ist ein Dokumentarfilm von Matti Bauer in Schwarz-Weiß. Und der hat über 9 Jahre eine junge Bäuerin porträtiert. Und diese 9 Jahre sind vielleicht wichtig, weil da komme ich auch nachher nochmal in einem anderen Film auf sowas, so Langzeitstudien zurück. Und das war sehr, sehr schön. Und witzig darin war, deswegen ist er mir hängen geblieben, dass die Bäuerin am Anfang da mitgemacht hat, aber man weiß ja nicht, wenn man sowas anfängt, was ist in 9 Jahren oder was ist in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Mhm. Und es gab sozusagen Zeiten, als sie sich gegen diesen Film dann auch gestellt hat. Sie hat sich sozusagen gegen den Regisseur gestellt, weil sie nicht mehr wollte, dass das jetzt gefilmt wird. Und das sieht man zum Teil eben auch im Film. Und das zeigt sehr, sehr schön dieses Verändern, dieses Lernen, diese, ja...
Naja, gut, gehen wir gleich zu den Dokus über, wenn das ein Dokufilm ist. Oder es gibt noch andere Dokumentarfilme, die ich damit mit nennen würde.
Susan, es einmal die mitgibt. Fachfrau für Dokumentation.
Nee, gar nicht. Und ich würde aber einfach auch die Dokufiktion also hier von Nick Cave mit anführen. Wie lange waren das gedreht, weißt du das? Wie lange haben die an diesem Film gearbeitet? Das war ja auch über mehrere Jahre, oder?
Nee.
Nee, das war nicht...
Genau, ein Tag.
Ein Tag gezeigt, aber... Also ein Tag gezeigt.
Über sein 80...
Aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange gedreht. Aber es ging darum, seinen 20.000. Tag auf der Erde zu zeigen.
Wir sind jetzt irgendwie im August und da habe ich 2 Filme, die habe ich beim Open Air gesehen. Das war auch richtig schön und zwar war das einmal Dallas Buyers Club. Der war ganz stark, vor allen Dingen wegen des Hauptdarstellers. Da muss ich jetzt wieder Matthew McConaughey, quille ich mir immer einen ab. Das ist unter anderem die Entdeckung des Jahres als Schauspieler für mich. Ich fand ihn da ganz, ganz großartig. Ich habe den vorher, glaube ich, noch nie gesehen gehabt, obwohl der schon in vielen Filmen gespielt hat, aber wahrscheinlich eher mehr so Mainstream oder ich weiß nicht was für Filme, vielleicht Serien, keine Ahnung. Unter anderem deswegen auch die Entdeckung, weil ich ihn jetzt in einer anderen Serie gesehen habe, True Detective, da spielt er auch und der ist wirklich großartig. Also
Und dann habe ich Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch in Open Air gesehen und das war ganz schön. Und vielleicht auch deswegen, weil wir kurz vor Filmbeginn, also es war schlechtes Wetter, es war kalt und es war nass und es waren nur wenige Leute da. Also das müssen alles Fans gewesen sein. Und wir haben kurz vor Filmbeginn beschlossen, dass wir den im Original sehen. Und das fand ich total schön, weil das einfach, den muss man, glaube ich, im Original sehen mit Untertiteln. Deswegen.
Der lief aber auch im Original mit Untertiteln im Kinoclub.
Ja, kann sein, da habe ich ihn aber verpasst. Deswegen, den habe ich im Open Air gesehen. So, jetzt geht's weiter. Ach genau, es gab noch einen ganz wunderbaren Film im August und zwar Boyhood von Richard Linklater und den loben alle und alle finden den toll und ich kann mich da langweiligerweise einfach nur anschließen. Also das ist...
Und das war der Film, den man irgendwie mindestens einmal im Jahr schauen soll oder das werden wir auf jeden Fall tun, weil ich finde, um einfach diese Familienwerte irgendwie sich immer wieder bewusst zu machen, also Verantwortung und aber auch so dieses Zuhören und Reden, Ernst nehmen und dieses Begleiten. Also es ist ein wirklich ganz hoffnungsvoller und bestärkender Film und kann eigentlich nur sagen, danke für dieses tolle Projekt.
Ja, also wirklich, ich erzähle mal noch so ein paar Hintergründe, weil das fand ich so interessant, das habe ich jetzt zum Teil auch erst gelesen. Also
Vielleicht ganz kurz zum Film?
Genau. Nein, also der Richard Linklater, heißt der Richard?
Das weiß
Richard,
ich nicht.
Naja, ist egal. Der hat über 12 Jahre sozusagen einen Jungen begleitet beim Erwachsenwerden. Also es gab jedes Jahr 3 bis 4 Drehtage. Insgesamt gab es 39 Drehtage. Nach dem Dreh, in jedem Jahr nach dem Dreh wurde sofort geschnitten und nahtlos an das Material von dem Jahr davor angesetzt. Und Linklater sagte, es war jetzt so nicht nur so eine Herausforderung, sondern auch unter anderem eine technische Herausforderung, weil sich in den 12 Jahren hat sich das halt geändert. Die haben mit 35 mm Film angefangen und irgendwann digital weitergedreht. Andere Techniken, Filmtechniken haben sich verändert. Damit verändert sich auch das visuelle Bild, solche Geschichten. In 12 Jahren passiert ziemlich viel und unter anderem haben die auch alle ohne Verträge gearbeitet, weil es die Filmfirma, die das sozusagen gefördert oder gemacht hat, dort gab es keine Verträge, die länger als 7 Jahre gehen konnten. Das ging nicht. Die konnten keinen Vertrag machen. Das heißt, es gibt keine Verträge. Und Linklater hatte irgendwie zu Ethan Hawke, der da auch mitspielt, gesagt, also wenn mir was passiert, dann bist du verantwortlich, dass das irgendwie weitergeht. Also die haben das wirklich sehr unkompliziert gemacht und es war eben auch mit dieser Firma, die da sozusagen den Hut auf hatte, möglich. Die haben jedes Jahr, glaube ich, 200.000 Dollar zur Verfügung gehabt und mussten auch nicht Rechenschaft darüber ablegen, also was rauskommt. Und es war wohl auch so, dass sie beim Dreh kurz vorher manchmal in der Nacht erst überlegt haben, wie es weitergeht. Und das immer zusammen mit den Schauspielern Ella Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke hatte ich schon genannt, und Lorelei Linklater, also Linklaters Tochter, hat dort die Tochter gespielt.
Die dann irgendwann auch nicht mehr wollte.
Ja, genau, was eben auch passiert in so einer langen Zeit. Und ja, und das Verrückte ist, für mich geht der Film total auf. Also man geht da, der ist auch sehr, sehr lang, man geht dann hinterher raus und dann denke ich so, und was ist jetzt mit denen? Also ich will wissen, die sind Teil meiner Familie geworden. Ich will wissen, wie es weitergeht. Also ich will nochmal 12 Jahre. Hm. Ich will, weiß ich, nochmal 50 Jahre. Hm. Und das ist toll. Also ganz, obwohl die Geschichte, da geht es um gar nichts. Es geht einfach um Erwachsenwerden.
Ums Leben.
Ja, ums Leben.
Ja,
genau. Also, und Leben tun wir ja selber.
Bitte.
Warum
also, ich
müssen
meine, das
wir...
ist eigentlich das, worum es geht.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, also no action. So, was habe ich jetzt hier noch stehen? Ich habe noch stehen Feuerwerk am helllichten Tag.
Oh, und endlich, die chinesischen Filme.
Dia Yin Yang. Da muss ich sagen, da hatte ich immer sehr viel Spaß, weil die Filme haben ja immer eigene Namen. Also auf der Berlinale lief der unter Black Coal Thin Ice und das klingt sehr stark. Kohle, Eis, Black, Thin. Also das sind so schöne Begriffe. Und übersetzt kam der dann in die Presse oder ins deutsche Kino mit Feuerwerk am helllichten Tag. Und jedes Mal, wenn ich davon sprach, sagte Suse, oh, das will ich nicht sehen. Also weil sie einfach mit dem Titel nichts anfangen konnte. Und ich weiß, sie liebt chinesische Filme, insofern.
Ja, und man muss auch sagen, der Titel macht Sinn, wenn man den Film gesehen hat, nämlich am Ende. Dann ist mir der Titel aufgegangen und ich habe gedacht, ja, okay, doch, er kann so heißen. Ja, es darf so sein. Und man muss vielleicht ganz kurz sagen, es ist ein Film über einen einsamen, desillusionierten Ex-Polizisten und einer Reihe von Leichenteilen. Und das spielt aber alles in der chinesischen Provinz.
Bist du da noch irgendwie?
Nö, ja, das ist also, gesagt, das ist so, um was es da geht. Aber
blieb mir ganz wegen dir.
Ja, nur deswegen.
Deinetwegen.
Und ich möchte vielleicht gleich noch auf Touch of Sin nochmal so das Augenmerk richten. Das nur mal ganz kurz so als Titel, dass es hängen bleibt. Das ist auch noch ein anderes chinesisches Meisterwerk, was man sich vielleicht mal ansehen könnte.
Okay, ich mache weiter mit noch einem deutschen Film, Stereo. Das ist jetzt nicht so ein großartiger Film, aber was ich toll fand, die Musik darin fand ich toll. Und dass es eben dem Regisseur Maximilian Erlwein gelingt, deutsches Action-Genre-Kino zu machen, ohne dass es peinlich ist. Also das gelingt ja den Deutschen nicht immer, wirklich gute Genre-Filme zu machen. Und das ist auf alle Fälle ein gut gelungener Film für das Genre. Wir sind im September. Da steht als erstes noch zu sehen, und zwar Begegnung nach Mitternacht von Jan González. Als wir überlegt haben, ob der im Kinoclub kommen sollte, habe ich so gesagt, oh nee, da geht keiner rein, weil das ist so ein Kunstfilm. Und wir wollten ihn eigentlich...
Susan war drin.
Aha. Und eigentlich wollten wir ihn gar nicht... Wir haben alle verpasst. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht reinnehmen, aber wir sind ja auch ein Kino, was eben besondere Filme zeigt und Leuten die Chance gibt, besondere Filme zu sehen. Deswegen lief er auch. Ich habe ihn leider verpasst, aber er steht hier. Ich weiß, wahrscheinlich wird er auch da ewig stehen bleiben. Also, weil, ja. Dann habe ich im September noch gesehen Finding Vivian Maier, beziehungsweise den habe ich auch auf der Berlinale zuvor gesehen. War aber, ist ein Dokumentarfilm über...
Habe ich völlig vergessen, das stimmt, ein guter Film.
Ein Dokumentarfilm über eine Frau, die in ihrem Leben wahnsinnig viel fotografiert hat, auch Filme gedreht hat, die hat alles aufgehoben. Es ist eine ganz schräge, spannende Geschichte von einem jungen Mann, der auf diese Geschichte durch Zufall gestoßen ist und das dann... sozusagen ans Licht geholt hat. Auch genau. Ihre Fotografien, die auch sehr, sehr schön sind. Dann gab es im September noch, wie heißt das eigentlich, Hattrick, wenn es zwei sind? Double Kick von Xavier Dolan, der erste Teil, also nicht der erste Teil, aber der erste Film dieses Jahr. Sag nicht, wer du bist oder Tom at the Farm oder Tom à la Ferme, wie man möchte. Hier probiert sich Dolan am Genre-Kino aus und das gelingt ihm sehr, sehr gut. Also es ist auch ein Film, der steht auch auf der Liste anschauen, obwohl ich ihn ja gesehen habe, aber den will ich mir auf alle Fälle nochmal anschauen. Mehr sage ich gar nicht, sonst wären wir nie fertig. Oktober habe ich hier Night Moves. Da guckt mich Susi jetzt bestimmt ganz fragend an. Macht sie. Von Kelly Reichardt. Das ist ein ganz... starker, stiller, eindringlicher Film. Es geht darin um Ökoterroristen, die einen Staudamm sprengen wollen. Und das klingt ja auch so nach Action und Abenteuer, aber das ist ganz, ganz still und leise gefilmt und es wird nicht gewertet. Also man muss sich selber damit auseinandersetzen und den fand ich sehr, sehr gut. Dann A Most Wanted Man von Anton Corbijn. Der steht eigentlich auch ganz weit vorn, hauptsächlich wegen Philip Seymour Hoffman, also einem Schauspieler, den wir, glaube ich, hier alle sehr, sehr mögen und der leider Anfang des Jahres, ich habe nachgeschaut, am 2. Februar 2014 gestorben ist. Und das ist einer seiner letzten Filme und das ist wirklich ein wahrer Genuss, ihm zuzuschauen.
Also, wie er einen Deutschen spielt.
Ja,
Günther.
Genau, er spielt einen Deutschen, das ist verwirrend, aber vor allen Dingen, wenn man es im Englisch sieht, aber es war trotzdem gut, so zu sehen. Ja, es ist ein Spionage-Thriller, ganz toll. November habe ich hier nur einen stehen und einige verpasste, also November, Dezember sind immer die Monate, wo ich kaum ins Kino komme. Hier Höhere Gewalt, den habe ich jetzt auch nicht im November gesehen, sondern schon im September auf der Filmkunstmesse von Ruben Östlund. Das ist, da geht es um Rollenverhalten, Beziehungen, Klischees, stilistisch sehr, sehr stark. Und es geht eine Lawine nieder. Inhaltlich will ich gar nichts erzählen. Hat mir sehr gefallen. Verpasst habe ich Mr. Turner, Meister des Lichts. Den hätte ich mir gerne angesehen von Mike Lee. Ja, verpasst habe ich ganz viele andere. Die stehen hier gar nicht alle.
Vielleicht sollte man da gleich noch einen anderen Film, den du nicht genannt hast, aber den hast du auch verpasst, mit einfügen, weil es vielleicht auch um so Familie geht. Das ist nämlich ein persischer Film. Und zwar ist das Le Passé, das Vergangene, von Asghar Farhadi. Und da geht es eigentlich ganz knapp um einen Iraner, der nach Paris reist, weil seine Noch-Ehefrau, die dort lebt, die Scheidung von ihm möchte und weil sie eben einen anderen Mann kennengelernt hat und weil sie schwanger ist von dem. Und das Schöne an dem Film ist, dass so mit fortschreitender Geschichte, die auch so ganz leise erzählt wird, sozusagen und fortschreitender Handlung, da werden diese Figuren, also von denen erfährt man immer mehr von ihrer Vergangenheit. Also es wird immer von der Vergangenheit immer mehr erzählt. Und zwar so, dass man immer mehr und mehr erfährt und warum wer wie gehandelt hat und man wächst da in dieses Beziehungsgeflecht mit hinein. Das ist irgendwie ein ganz, ganz schöner Film. Ganz schön. Also ein persischer Film. Le Passé, das Vergangene.
Ja, den muss ich auch unbedingt noch sehen. Also auch auf der Liste. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum fast vorletzten Film hier auf meiner Liste. Und zwar ist es Mummy von Xavier Dolan. Und über den haben wir ja gerade erst gesprochen. ich kann nur sagen, irgendwie macht er alles richtig, der Dolan. Er macht ja auch alles selber fast. Ich frage mich immer beim Abspann, in welcher Rubrik steht er eigentlich nicht da. Er macht auch die Untertitel zum Beispiel.
Oh, echt?
Ja, er macht auch die Untertitel, die französischen und die englischen, weil er spricht ja auch beide Sprachen. Und hier vor allen Dingen eine Sache, die ganz besonders ist, und zwar ist es sein Umgang mit dem Format. Also der Film fängt an mit einem 4:3-Format, also das ist ein kleiner Kasten da vorne und in unserem kleinen Kino ist das wirklich sehr klein, was man da sieht. Es wirkt beengt und das ist aber eben auch zur Handlung passend eingesetzt. Und dann öffnet sich das auf Breitwand und wie sich es öffnet, das ist einfach frech, witzig. Es ist auch kitschig, aber es ist richtig gut und klug auch. Also ja, ganz, ganz toll. Also vielleicht der Film, der am meisten mit allen Möglichkeiten, die Film bietet, spielt und diese ausreizt.
Und das Schöne ist, er begleitet uns noch ganz lange, hoffe ich.
Ja, die Musik also, auch. Das, alles.
Ich meinte jetzt auch der Regisseur.
Ach so, ja. Jahre. Das ist so also, toll. Ist so. Der Dolan, der ist halb so alt wie wir.
Ja.
Oder ein Viertel oder irgend sowas. Also das heißt, da werden wir uns noch ganz viele Jahre dran erfreuen, ja, an ihm, hoffe ich. Obwohl ich habe gehört, er will jetzt erstmal studieren. Finde ich nicht so gut. Obwohl.
Doch, ich finde das sehr gut. Doch, er soll das mal machen und das dann wieder mit einbauen.
Genau, derweil können die anderen alle Filme machen. So, und dann steht noch einer, das ist der letzte, den ich bei uns im Kino gesehen habe, und zwar ist das Under the Skin von Jonathan Glazer. Das ist total klasse, weil der Film, der sollte eigentlich gar nicht ins Kino kommen. Also der war fürs Kino gemacht und bei den ersten Vorführungen oder den Testvorführungen stellte man fest, dass das Publikum irgendwie wahnsinnig gespalten ist. Ein paar fanden es gut, ein paar fanden es, glaube ich, ganz schrecklich, und daraufhin zog der nicht der Verleih, sondern die Produktionsfirma den Film eigentlich fürs Kino zurück oder sie brachten ihn gar nicht ins Kino.
Wie der Verleih.
Der Verleih.
Ja, Senator, oder?
Aha, ich weiß nicht mehr genau. Und so, dass der nur noch auf DVD erscheinen sollte, und aber so eine Fangemeinde oder Leute haben es einfach erreicht, dass er dann doch ins Kino kam. Und wir haben dann auch reingenommen. Ich war eigentlich da auch nicht unbedingt dafür, weil ich hatte mir den kurz mal so zu Hause, hatte ich mal reingeschaut, und das hat nicht für mich nicht funktioniert. Also, weil der sehr düster ist
Dafür braucht es einfach,
genau, und
den Kinosaal.
Das ist so das Fazit. Für solche Filme braucht es das Kino. Also das funktioniert nicht auf DVD. Das ist wirklich schade. Und
ja, weil der einfach den Kinosaal mit einbezieht. So, ne?
Ja, und verpasst habe ich in dem Monat Das Salz der Erde von Wim Wenders, eine Dokumentation über einen Fotografen. Ja, das will ich, den will ich unbedingt noch sehen.
Aber ich finde, du könntest ruhig noch was über einen romantischen Liebesfilm sagen. Das mache ich dann vielleicht jetzt. Also der,
ja.
Also sozusagen, das ist für mich.
Ich bin total gespannt, was kommt.
Höher, das ist für mich eigentlich. Romantisch? Ja, das ist für mich also die romantischste Science-Fiction-Liebesgeschichte des Jahres. Ja, in der ich mich auch erschreckend wiedererkenne. Also, weil ich finde, es geht um Sprache, um Ansprache. Und es ist so ganz kurz erzählt, ein schüchterner Mann, ja, der beruflich Briefe schreibt für andere Leute. Der schreibt sozusagen im Namen anderer Personen Briefe an andere Leute und versetzt sich da hinein und schreibt ganz schöne, sinnliche Briefe. Und der selber ist aber eben so schüchtern, dass er einfach nur mit einem Betriebssystem, was er bekommt, nämlich Samantha, spricht. Und er verliebt sich in dieses Betriebssystem. Das ist eben einfach über die Sprache. Ja? Und ich finde, das macht uns Menschen aus. Also redet miteinander. Das war das Wort zum Jahresende.
Also, da muss ich jetzt kurz, für mich hat der Film überhaupt nicht funktioniert. Ich fand diese Idee total toll, fand das sehr, sehr schön, die Vorstellung. Aber ich bin wahrscheinlich noch so weit hinter den aktuellen Techniken und den Möglichkeiten, Facebook und Twitter und Instagram, und dass ich irgendwie mit den Medien, über die Medien, glaube ich, mich nicht verlieben könnte. Ja. Insofern hat er für mich, ich konnte mich da nicht
reinversetzen. Lass dich eines Besseren belehren.
Okay. So, und ich habe mir noch Großfazit 2015 aufgeschrieben. Also das Fazit ist, wenn möglich, die Filme im Original zu sehen. Also wir kämpfen da auch ein bisschen im Kinoclub drum und zeigen auch immer Filme im Original, aber es ist natürlich schwer, weil es ja schwierig ist, den Untertiteln und dem Bild zugleich zu folgen, und es geht natürlich dann vielleicht was verloren, aber ich finde, durch die Originalsprache gewinnt man ganz viel. Und das ist zum Beispiel bei Mami ganz doll der Fall. Ich spreche kein Französisch, aber ich habe ihn im Original gesehen, im Französischen. Und das ist so ein Drecksfranzösisch, glaube ich. Also das ist so hart, und also da ist dieser ganze Singsang des Französischen, also das Französisch aus Frankreich, gar nicht da. Das ist halt das kanadische Französisch, und das ist großartig. Also ich habe dann einen Trailer in Deutsch gesehen, das ging gar nicht. Ich fand das unglaubwürdig. Also das ist wirklich, und das sind andere Filme. Ich habe jetzt den Trailer für einen Film, den wir im Januar zeigen, Die Wolken von Sils Maria mit Juliette Binoche, gesehen. Ihre deutsche Stimme, die geht mir auf den Nerv. Und der Film ist wirklich gut. Also, ja. Dann Robert Redford in All is Lost, der sagt die ganze Zeit gar nichts. Aber wenn er dann Fuck sagt, und das muss er auf Englisch sagen, sonst ist das auch unglaubwürdig. Und dann auch Matthew McConaughey mit seiner monoton näselnden AIDS-kranken
Stimme?
Stimme. Als AIDS-Kranker. Und diese Stimme, die muss man einfach im Original hören, und eben auch Only Lovers Left Alive funktioniert im Original besser. Auf alle Fälle genauso gut, auch wenn man nicht alles versteht oder nicht jeden Untertitel so schnell mitlesen kann. Ja, das war mein kurzes
Video. Jetzt machen wir vielleicht noch einen Ausblick für den Januar 2015. Nur ganz kurz, wir sagen euch, was vom 1. bis zum, jetzt muss ich mal gucken, bis zum 7.1. läuft. Das ist einmal zwei Tage, eine Nacht. Dann eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt, und denkt über das Leben nach. So ein langer Titel. Aber da müsst ihr rein. Borgmann und was kommt noch?
The Cut. Ja, also wirklich, das geht irgendwie gleich richtig heftig los, diese ersten drei Filme. Zwei Tage, eine Nacht, Die Taube und Borgmann, die sind alle, glaube ich, großartig. Jeder in eine andere Richtung. Also startet mit Kino.